FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Dr. Anton Vogel mit seinem Buch Atka vom langen Fluss, das Wolfsmädchen. Dr. Anton Vogel ist Jahrgang 73 und studierte in München Ethnologie, Germanistik und vergleichende Religionswissenschaft. Er lebt und arbeitet in München, wo er sich privat neben dem Schreiben dem Naturschutz widmet und Blockflöte spielt. Atka vom langen Fluss ist sein erstes Romanprojekt. Südwestdeutschland, 14.000 Jahre vor unserer Zeit. Die junge Atka will bei ihrer Erwachsenenweile nicht nur als Jägerin anerkannt, sondern von ihrer Großmutter Nokomi auch als neue Geistersprecherin des Volkes ausgebildet werden. Doch die Suche nach dem Schutzgeist und der innere Weg zu sich selbst führen das Mädchen auf einen Weg neuer Konflikte und Entscheidungen. Wird sie mit Hilfe ihres Schutzgeistes, des Wolfs, die richtigen Entscheidungen treffen und das Leben ihrer Sippe sichern helfen, während der Klimawandel der ausgehenden Eiszeit die Wanderbewegungen der Rentierherden und die gesamte Tundralandschaft zu verändern beginnt? Herr Dr. Vogel, wie sind Sie überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ja, ich habe als Kind, als Jugendlicher immer schon gerne gelesen und war fasziniert davon, wie macht das so ein Autor, dass er in einem Text komplette Welten entwirft, Bilder beim Leser erzeugt, und wollte andererseits meine Begeisterung für die Natur gerne in irgendeiner Form aufs Papier bringen.
Und wie sind Sie dann gerade zu dem Thema 14.000 Jahre vor unserer Zeit gekommen?
Einerseits mein Studium der Ethnologie, wo ich mich auch für Vor- und Frühgeschichte interessiert habe. Mich faszinieren vor allem diese fernen Zeiten, die Frage, wie die Menschen damals ohne moderne Hilfsmittel ihren Lebensalltag bestritten haben, mit welchem erfolgreichen Geschick sie sich die Welt damals schon erschlossen und gestaltet haben. Zum Schreiben ist das wie Fantasy, da niemand die damaligen Zeiten und die Gesellschaft ja miterleben kann. Wir tauchen aber nicht in eine Parallelwelt ein, sondern die Handlung spielt auf der realen Erde, und sie zeigt auch auf, wie sich unser Planet im Wechsel unterschiedlicher Klimaphasen verändert hat. 14.000 Jahre, da lag ja unser Land noch im Griff der letzten Eiszeit.
Bekommen wir eine Kostprobe?
Ja, sehr gerne. Ich beginne im ersten Kapitel, als sich, wie angekündigt, das junge Mädchen Atka mit ihrer Großmutter Nokomi auf einen Hügel begibt, um dort allein in einer mehrtägigen Fastenvision ihren Schutzgeist zu suchen. Aber vorher hat sie noch eine menschliche Begegnung. Atka bemerkte ihn zuerst. Wo die Birken und Wacholderbüsche sich lichteten, kauerte die Gestalt an einem regengeschwellten Bach. Den einen Arm hielt er um seinen langen Speer geschlungen, mit der anderen Hand zeichnete er etwas im nassen Sand einer Bucht. Als sie näher kam, unterschied Atka ein langes, genähtes Fellbündel, das neben ihm lag. Gefiederte Speerenden ragten aus dem Köcher. Ein ledrig trockener Fischgeruch durchdrang die Ausdünstung feuchter Erde und Pflanzen. Über einem Ast hing eine Sehnenschnur mit Dörrfisch. »Schau, wissende Mutter, es ist Miko.« Als eine der wenigen aus der Sippe nannte Atka die Geistersprecherin meistens Großmutter oder Nokomi. Aber vor der Suche nach dem Schutztier hätte auch sie es niemals gewagt, sie anders als mit dem verehrungsvollen Titel anzusprechen. Trotz ihres feierlichen und furchtsamen Ernstes freute sie sich, den Jungen zu sehen. »Miko vom Blauen See aus dem Bärenclan, hey, was führt dich zu uns?« Er fuhr noch einmal mit seinem Finger durch den Sand, stand auf, nahm die Tasche mit den Speeren, warf sich das Fischbündel über die Schulter und schritt den beiden Frauen entgegen. Ein kluges, freundliches Lächeln breitete sich über sein Gesicht. Schwarze Lockensträhnen fielen ihm in die Stirn. Deutlich erkannte Atka die Züge ihrer Freundin Luvi, Mikos Schwester, die einen Gefährten aus ihrer Sippe genommen hatte und seitdem mit ihnen umherzog. Im Frühjahr hatte sie ihr Kind geboren. »Ich grüße dich, wissende Mutter«, sagte Miko ehrfürchtig und feierlich. »Lako, der Gefährte meiner Mutter Taura, schickt mich in euer Lager. Wir wissen, dass ihr euch an der Flussquelle aufhaltet, während wir das Fest des längsten Tages am Blauen See erwarten.« Der Junge deutete gen Mitternacht. Seine Armbewegung gab Atka den Blick auf die Muschel frei, die mit einer Schnur an seinem Lederhemd befestigt war. Ein besonders schönes Exemplar, glatt, rund und hohl, mit einer Spiralwindung, die wie ein Dorn abstand, und einem rot-gelben Schimmer auf den gezähnten Lippen der Gehäuseöffnung. Diese Muschel konnte nur aus dem fernen Wasser stammen, das nach den Geschichten ihres Volks die Welt in Mittag und Abend umspülte. Viele mussten sie als Geschenk oder als Tauschmittel von Sippe zu Sippe, von Hand zu Hand gereicht haben. Atka freute sich am Schönen ebenso wie an der Form und am Flug eines guten Speers. Beinahe empfand sie Neid, dass Miko ein so kostbares Schmuckstück tragen durfte. Sicherlich barg es einen mächtigen Zauber, vielleicht sogar Mikos Lebenskraft. »Sei uns gegrüßt, Miko, Sohn Tauras und Lakos«, antwortete Nokomi ihm so respektvoll, wie die Erwachsenen meist auch die Kinder und Heranwachsenden behandelten. Nur dann konnten sie sich zu hilfreichen, selbstsicheren Mitgliedern der Gemeinschaft entwickeln, sagten die Alten. »Du willst Luvi besuchen, deine Schwester?« »Es ist, wie du sagst, wissende Mutter.« Lako meinte, ich solle ihr und Turo eine Zeit lang zur Hand gehen, nun da das Kind da ist, mein kleiner Schwestersohn. Außerdem bringe ich euch neue Speere und Fisch. Eine wohlige Wärme durchströmte Atkas Brust. Sie selbst hatte schon viele Sommer bei anderen Sippen verbracht. Miko war Atka vertraut wie ihr Vetter Utoko oder ihr kleiner Bruder Yolo. Dennoch freute sie sich diesmal besonders über sein Kommen. Sie wusste nicht, weshalb, ob er die Schutzgeistsuche schon hinter sich hatte? »Was hast du da gesucht?« sie zeigte auf die Uferseichte. »Dort? Oh, ich habe mir das Trittsiegel eingeprägt. Später, wenn ich einen geeigneten Stein bekomme, einen Schwarzstein vielleicht, will ich es darin festhalten.« Neugierig folgte Atka ihm ans Bachufer. Miko war trotz seines jungen Alters schon weithin bekannt für seine Stein- und Knochenbilder, in denen der Geist des Gehauenen oder Geritzten lebendige Form annahm. Als sie sich über das kleine Becken neigte, schlug Atkas Herz schneller. Zwischen den Abdrücken von Mikos Fellschuhen und der Spur ihres nackten Fußes, den sie eilig zurücknahm, zeichneten sich die Zehenpolster einer Wolfspfote ab. »Ich hätte sie selbst fast zertrampelt, als ich sie entdeckte, aber mit meinen Fingern habe ich den Geist der Form in mir aufgenommen, sodass ich sie wiedergeben kann. Vor kurzem hatte ich einen Traum, wisst ihr? Ich stand an einem Gewässer wie diesem und erblickte eine Wolfsspur im Schlamm. Auf dem Wasser zitterte das Spiegelbild eines Mädchens mit langen, schwarzen Haaren. Ihr Gesicht zerlief in der Strömung, ich konnte es nicht erkennen. Ich konnte auch ihre wirkliche Erscheinung nicht sehen. Aber jetzt ist es wie in dem Traum.« Eine pochende Hitze überzog Atkas Wangen unter der Rötelschicht. Miko musterte sie mit dem Ausdruck scheuer Prüfung, den sie oft bei den Angehörigen der Sippe sah. Doch es lag kein Argwohn in seinen Augen, eher ein neugieriges Staunen. Verlegen schaute sie auf die Schwemmbank nieder und stutzte. Von dem Wolfstritt war keine einzige Linie, kein Krallenstich mehr zu sehen. Hatten sie die Spur inzwischen doch zertrampelt? Hatte das Wasser sie fortgewaschen, aber die übrigen Spurenmuster hatten sich nicht verändert. »Bist du den Weg allein gegangen?« fragte Atka, um sich abzulenken. »Alle Achtung, Miko, Es ist eine halbe Tageswanderung den See entlang und über die Hügel bis zur Quelle des langen Flusses. Dein Fischvorrat, für den wir dir danken, hätte dir einen Vielfraß oder einen Bären auf den Hals locken können. Hast du deinen Schutzgeist schon gefunden, Miko? Fragte Atka. Sie wich Nokomis mahnendem Blick aus. Vor einem halben Mond schickte mich Taura, meine Mutter, auf den Stierbuckel jenseits unseres Seelagers. Die Zeit sei gekommen. Du weißt, auch Taura kann manchmal die Stimmen der Geister verstehen, aber nur im Traum. Atka brannte vor Neugierde zu erfahren, welches Tier sich für Mikos Leben mit ihm verbunden habe. Doch das ging nicht an, bis er es dem ganzen Clan kundtat. Stattdessen sprudelte sie heraus: »Miko, du musst mir alles erzählen, was sich in eurer Sippe ereignet hat, wie nichts da«, unterbrach Nokomi sie unwirsch. »Du solltest nicht mehr reden, dein Platz ist jetzt auf dem Geisterhügel. Geh.« Atka erschrak, als sie merkte, dass sie in ihrem Redeschwall Miko am Arm gefasst hatte. In ihrem Zustand als Weiling durfte sie das nicht tun. Auch Miko trat erschrocken zurück, blinzelte auf seinen Arm, dann in Nokomis Gesicht. »Komm erst, wenn die Geister über dich entschieden haben, Atka. Wir, mein Junge, gehen zurück ins Lager. Unterwegs erzählst du deiner alten Nokomi, was es Neues bei euch gibt.« Wehmütig sah Atka den beiden nach. Sie musste daran denken, dass Miko das Fest des längsten Tages im Kreis ihrer Sippe erleben würde. Sie stellte sich vor, wie alle miteinander sangen, lachten, fröhlich waren. Einsamkeit durchdrängte sie. Doch würde sie das Fest der Jahreswende auf ihre eigene Art begehen, an einem heiligen Ort, zum Nutzen für das gesamte Volk, das sich Ishitatakut nannte, die den Rentieren ihr Leben verdanken oder einfach die Rentiermenschen. Der Zeitpunkt, an dem der Sonnenbogen sich zu neigen und zu verkürzen begann, der aber auch den Höhepunkt des Wachsens und des Lebens darstellte, musste ihre Schutzgeistsuche doch mit besonderer Kraft erfüllen. Wenn sie zurückkam, würde Nokomi sie vielleicht zu ihrer Schülerin machen und zur neuen Geistersprecherin ausbilden.
Hier ist Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Anton Vogel. Atka vom langen Fluss.
Ja, Atka ist von ihrer Schutzgeistsuche ins Lager zurückgekehrt. Als Schutztier ist ihr der Wolf erschienen, einer der Schutzgeister, der Schamanen oder Geistersprecher nach dem Glauben dieses natürlich hier fiktional beschriebenen Stammes. Das schmerzt ihren, sie wird von ihrer Großmutter Nokomi als Schülerin ausersehen, das schmerzt ihren Vetter Utoko, der auch gerne Geistersprecher würde. Zwischendurch kommt es aber zu einem dramatischen Vorfall. Bei einem Jagdspiel verliert Miko seinen Talisman, die wertvolle Schutzmuschel. Atka steckt sie für ihn ein. Bei einer unmittelbar danach folgenden Pferdejagd stürzt Miko von einem Felsen und zieht sich einen Arm- und Beinbruch vor mit noch ungeahnten Folgen für sein weiteres Leben. Und Utoko ahnt bereits diesen Unfall voraus. »Bekümmere dich nicht, sei nicht so traurig darüber. Was meinst du?« Zerstreut wandte Utoko den Kopf zu Luvi hinüber, die gerade Klingen, Schaber und Sichel aussortierte. Die noch brauchbaren ließ sie auf dem Lederdeckchen liegen, das sie später zu einer Hülle einklappen und mit Nadeln zusammenstecken würde. Solche, die ein Nachschliff wieder funktionsfähig machen konnte, legte sie auf ein Felltuch. Die zerbrochenen und zu stark abgenutzten landeten im Schutt. Sie würden als Abfall zurückbleiben, wenn die Sippe das Quellenlager abbrach und weiterzog. Grüble nicht so sehr über Mutter Nokomis Entscheidung. Du wirst ein großer Jäger und vielleicht kannst du später noch Geistersprecher werden. Das muss ja nicht, es kann ja in einer anderen Sippe sein. Wir alle sind die Ishitatakut. Du könntest deinen Kummer zerstreuen, indem du mir zusammenpacken hilfst. Los, sitz hier nicht rum. Nur mit halbem Ohr vernahm er Luvis mahnendes Geplauder, während er an der schwach flackernden Feuerstelle saß. Der Entschluss, das Lager zu verlassen, lohnte erst, umgesetzt zu werden, wenn die Jagd erfolgreich war. dann hätten sie ihre Habe vielleicht nicht weit zu schleppen. Wenn nicht, hieß es überlegen, ob sie noch bleiben oder in ein weit entferntes Jagdgebiet umziehen sollten. Ja, schon gut, hörte Utoko sich antworten. Zusammenpacken, das war etwas für Zeltmütterchen wie Luvi. Seine Gedanken gingen wieder in die Ferne. Suchten die Nähe der Treiber und Jäger, um bei ihnen zu sein, sie zu stärken. Würde er auch kein Schüler Nokomis, er unterstützte sie dennoch aus den Kräften seiner Seele bei dem Jagdzauber, den sie im Zelt auf der Trommel fortführte. Und vielleicht half er ihr mit jener Gabe, die er manchmal in sich spürte. Er musste eins werden mit dem Bild der Jäger, wie sie in langgezogener Gruppe dahinliefen, wie sie versuchten, die Pferde einzukreisen. Schon glaubte er, wirklich mit ihnen zu laufen, da stieg der Schatten einer Ahnung in ihm auf. Ein Unglück würde geschehen. Oder geschah soeben. Ein Stoß schien ihn zu treffen und es war Atkas Gesicht, das er vor sich sah. Freilich Atka, seine Rivalin. Vielleicht hatte er nur seinen Ärger auf sie gespürt, keine dunkle Vorahnung. Die Trommeltöne hatten aufgehört. Dafür versetzte ein leises Kratzen und Knirschen Utoko in Alarmbereitschaft. »Deine Aufgabe ist jetzt, das Lager zu bewachen«, ermahnte er sich. »Das hast du übernommen.« Er stand auf und drehte sich in die Richtung der Geräusche. Oberhalb des Quellrinnsals hatten sie den weichen, abschüssigen Boden bis zur ersten gefrorenen Schicht ausgehoben. Noch einiges rauchgetrocknetes Fleisch lagerte in der Grube. An der Abdeckung aus Steinplatten betätigte sich ein stämmiges, schwarzbraunes Fellknäuel. Ein junger Bär, dachte Utoko zuerst. Auf den zweiten Blick unterschied er den rußschwarzen Rücken und einen honiggelben Streifen, der wie eine Lichtspiegelung den Rumpf entlanglief bis zur Wurzel eines buschigen Schweifes. Mit seiner breiten Tatze hebelte der Vielfraß gerade eine der Platten in die Höhe. Beharrlich zerrte er den Stein bis zu dem Punkt empor, an dem er hinüberkippen konnte. Entschlossen glaubte Utoko zwei große Steine auf. Obwohl deutlich kleiner als ein Wolf, geschweige denn ein Bär, war ein Vielfraß ein nicht zu unterschätzendes Kraftbündel, das selbst Bisonknochen malmte und im Winter jüngere, geschwächte Rentiere riss. Glaubte man den Geschichten, vertrieb er sogar Bären oder Löwen von ihrer Beute. Den Waffen der Menschen würde der Räuber jedoch aus dem Weg gehen, auch dieses Mal, hoffte Utoko zumindest. Die Platte kippte in die Ausgangslage zurück. Der Vielfraß tat einen pummelig federnden Satz zur Seite, stellte sich auf die Hinterbeine und drehte den kleinen, gedrungenen Kopf in Utokos Richtung. Der beschleunigte seinen Schritt. In seiner Mischung aus Schwere und Leichtfüßigkeit sah das Tier unberechenbar aus, so als könne es sich jeden Augenblick in ein Geschoss voll Angriffslust verwandeln. Aber noch während Utoko seinen ersten Schrei ausstieß und den Stein von sich schleuderte, flüchtete es in schaukelndem Galopp den Hang hinauf. Da wurde Utoko eines zweiten Vielfraßes gewahr, den er zuerst nicht bemerkt hatte. Er schien kleiner und zierlicher zu sein als der andere, vermutlich waren sie eine Mutter mit ihrem Jungen. Schneller als das Alttier verschwand es zwischen Birkenästen und Farnwedeln. Utoko rückte die Steinplatte wieder zurecht. Fieberhaft sah er sich um, fand in der Nähe ein paar halb eingewachsene Geröllbrocken, brach sie aus ihren Erdbetten und wälzte sie schwitzend auf die Abdeckung. Zuletzt spuckte er auf die Steine, ein Schutz vor plündernden Geistern und Tieren. »Was war los?«, fragte Luvi, als er auf den Zeltplatz zurückkehrte. Auch Nokomi war ins Freie getreten. »Vielfraße, zwei, ich habe sie verjagt. Bei der Grube? Ja.« »Haben Sie etwas weggeschleppt?« »Nein, ich war rechtzeitig da. Die Grube ist gut abgedeckt und ich habe sie zusätzlich mit Steinen beschwert.« Luvi nickte erleichtert, wandte den Kopf zurück und erstarrte. Am unteren Ende des Platzes saß ein dritter Vielfraß, der Größe nach kein vollständig ausgewachsenes Tier. Er schnupperte an der Zeltwand, zupfte an einer Haut und machte erschrocken Männchen, als ihm der Vorhang wie ein Flügel entgegenschwang. Drinnen schlief Taurig in einem Weidenkorb, der am Gestänge des Zeltdachs hing. Schneller als Utoko oder Nokomi handeln konnten, bückte sich Luvi nach der Feuerstelle, nahm einen Stein vom erkalteten Rand und warf ihn nach dem Vielfraß. Zurück blieben die vom Steinwurf zerstreuten Werkzeugklingen, die Luvi eben noch geordnet hatte. Das Durcheinander stachelte ihre Wut. Sie fuchtelte mit emporgereckten Armen und schrie, dass vermutlich jeder Löwe einen weiten Bogen um das Lager gemacht hätte. Von wegen Zeltmutti und Kinderhüterin, wie Utoko reumütig feststellte. Des Öfteren hatte Luvi ihr Geschick als Jägerin bewiesen und er wusste, dass auch sie gerne mit den anderen losgezogen wäre. Plötzlich durchschwemmte ihn wieder dieses dumpfe, taumelige Gefühl, eine Kälte, die wie ein Wasserschwall in seine Brust aufstieg und ihn mit einer angstvollen Traurigkeit erfüllte. Nokomi beobachtete ihn eindringlich, aber was sie fühlte, ließ ihr Gesichtsausdruck nicht erkennen. »Was ist mit dir?« hörte er Luvis Stimme. Seine Augen weiteten sich einer unbestimmten Ferne. »Jemand hat sich verletzt.« »Turo?« fragte Luvi besorgt. »Nein, ich weiß es nicht. Nicht Turo.« Er schaute Luvi an und stutzte. Wo war er eben gewesen? Dann, er konnte sich nicht erklären, aus welcher Gewissheit, formte sein Mund den Namen Miko. Für die Hörer vielleicht noch eine kleine Information. Ein Vielfraß ist eine große, bärenähnliche Marderart, die heute noch in arktischen und subarktischen Regionen rund um den Nordpol lebt. Löwen waren Höhlenlöwen, heute ausgestorben. Die größten Tiere der Eiszeit, Mammut und Wollnashorn, gab es übrigens vor 14.000 Jahren in Südwestdeutschland bereits nicht mehr.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Dr. Anton Vogel, mit Atka vom Langen Fluss. Und da merkt man es doch, dass wir unsere Stammhörer haben. Ich habe es noch gar nicht gesagt. Natürlich können Sie wieder eine Mail ins Studio machen an studio@radiofips.de. Und ein Stammhörer hat uns eine Frage geschickt. Dr. Vogel, welchen realen Hintergründe hat der Roman?
Das sind zum einen die Funde am Petersfels, einer Karsthöhle bei Engen im Hegau. Der Fels hat seinen Namen nicht nach dem Apostel Petrus, sondern nach dem Oberpostrat und Heimatforscher Eduard Peters, der 1927 zahlreiche Werkzeug- und Knochenfunde dort gemacht hat. Das sogenannte Brudertal, wo der Petersfels liegt, ist eine Geländefurche vor etwa 15.000 Jahren. Als der alpine Rheingletscher abgeschmolzen ist, hat das Schmelzwasser diese Talrinne ausgeschürft. Sie bildet einen Engpass zwischen dem Alpenvorland und der Schwäbischen Alb. Dort sind vermutlich große Rentierherden raufgezogen und dort haben Jäger sie eben abgepasst und ihre Beute für den Winter gemacht. Ja, hinzu kommen weitere Funde aus umliegenden Höhlen, etwa das Schnitzbild eines Rentierbullen, das im Kesslerloch im Schweizer Kanton Schaffhausen entdeckt wurde. In der Brillenhöhle bei Blaubeuren kam ein Trommelschlägel aus Rentiergeweih zutage. Ganz ähnlich Trommelschlägeln wie Schamanen bei den Sami in Skandinavien oder bei sibirischen Völkern sie bis heute benutzen. Bilder und Musikinstrumente bezeugen das spirituelle und ästhetische Leben der Eiszeitmenschen. Aber wie es wirklich aussah, bleibt unserer Fantasie überlassen. In diesem Fall der Fantasie des Autors, des Lesers und des Hörers. Während Miko nach seinem Unfall doch Heilungschancen hat, fasst Atka einen Entschluss. Sie fühlt sich unwürdig, Geistersprecherin zu werden, weil sie einfach in einem entscheidenden Moment vor dieser Jagd ihrem Freund Miko seine Schutzmuschel nicht zurückgegeben hat. Sie fühlt sich schuldig an seinem Unfall, an seinen Verletzungen und hat beschlossen, ihre Anwärterschaft als Schamanenschülerin zurückzugeben und ihren Vetter Utoko, der das ja auch möchte, zum Zug kommen zu lassen. Die Geschichte wendet sich wieder, als sie sich auf einen anderen heiligen Hügel begibt, um Mikos Schutzmuschel mit neuen Kräften aus der Geisterwelt aufzuladen und sie ihm dann zurückzugeben. Dort begegnet sie einem Tier, das sie schon einmal getroffen hat und das sie ja ursprünglich als ihren Schützling ausersehen hatte, den Wolf. Ja, er war es mit seinen Fellfarben, seiner nicht sehr großen, nicht gerade stattlichen Statur und sein Knurren klang ebenso wenig gereizt, wie seine Mimik angriffslustig aussah. Es schien, als wollte er sich ihr ankündigen, auf sich aufmerksam machen. Aber sein Knurren hatte auch einen warnenden Ton, obwohl er kurz das Vorderteil geduckt, die Läufe nach vorn gestreckt und mit dem Schweif gewedelt hatte, wie in einer Aufforderung zum Spiel. Atka stutzte. Ihre Finger schlossen sich um den langen Kiefernholzschaft des Speers, ohne dass sie gewusst hätte, was sie mit der Waffe tun sollte. Zu gebannt war sie von den Bewegungen des Wolfs. Ganz sicher wollte er ihr etwas mitteilen. Wollte er sie einfach von den Resten seiner Beute vertreiben, die irgendwo in der Nähe lagen? Sie vom Wurfbau seiner Familie fernhalten, von den Welpen des Sommers, seinen Geschwistern? Aber er schien doch allein umherzustreifen, auf der Suche nach einer Gefährtin und einem eigenen Revier. Sie barg die Muschel in ihrer Hand, ein kühler, harter Kern in schweißiger Wärme und Feuchtigkeit. Die durfte sie nicht verlieren. Mehr als alles andere galt ihr der Schutz dieses Anhängers, Mikos Schutz, während sie langsam in die Hocke sank, sich duckte, klein zu machen versuchte. Und der Wolf? Unvermittelt warf er sich in einen leichtfüßigen Galopp, umrundete sie in einem weiten Bogen mit wehender Rute, erhobenem Kopf und lächelnd zurückgezogenen Mundwinkeln. Ja, kein Zweifel, er lächelte. In ihrem Kauersitz drehte sie sich hinter ihm her. Schneller, als sie sich in Blickstellung bringen konnte, flog der graubraune Schatten von der Seite auf sie zu. Und der Streifen aus Geschwindigkeit verdichtete sich zu einer Wucht, die ihr alles Gefühl aus der Schulter schmetterte. Sie schlug zu Boden, rollte auf den Rücken, Speer und Muschel in Händen. Die Welt zog sich zusammen zur Erwartung des Bisses, zur Aufnahme eines Schmerzes, der ihr wie Feuer durchs Fleisch fahren würde. Sie riss die Augen auf, über ihr das Gesicht des Wolfs, seine Lefzen zu einer weichen Höhlung gerundet. Keine Drohung oder Wut glomm in seinen Augen, nur dieses durchdringende Aufmerksamkeit, die sie von ihrer Begegnung am Mammuthügel noch in Erinnerung hatte. In diesem Moment schien er von erhabener Größe und Schönheit zu sein. Als sie sich endlich lösten und von ihm wegrollen konnte, ging ein jäher, scharfer Zug durch ihre Felljacke. Die Muschel fiel aus ihrer Hand. Sie schrie, vielleicht war es auch nur ein tonloses Keuchen. Dann Stille. Langsam ließ sie den Kopf zu Boden sinken, drehte ihn in Richtung des Angreifers. Er war nicht mehr da. Aber er hatte sie gebissen. Schreck und Schmerz schwerten ineinander. Dennoch war es nicht der Schmerz, der in einer blutenden Wunde gebrannt hätte, sondern ein dumpfes Kopfdröhnen nach dem Sturz, das bis in den Nacken auslief. Benommen setzte sie sich auf. Ihr Bewusstsein gabelte sich in zwei Wege. Mit einer Hand tastete sie nach der Muschel, mit der anderen fuhr sie über ihre Kleidung, wobei sie an sich herablugte. Kein Blut klebte an ihren Fingern. Sie zog Jacke und Hemd empor, keine Bissverletzung, nicht der kleinste Kratzer, kein Abdruck eines Reißzahns. Nur im zerknitterten Leder ihrer Jacke öffnete sich ein kleiner Riss. Und etwas Warmes, Nasses rieb sie mit ihren Händen ab, Wolfsgeifer. Atka rappelte sich auf und steckte Mikos Muschel wieder in ihre Gürteltasche. Der Schmerz, den der Anprall der Pfoten ausgelöst hatte, war vergessen, ebenso die Furcht. Sie sah sich nur wachsam um und war bereit, sich gegen einen erneuten Angriff zur Wehr zu setzen. Bestärkt trat sie den Rückweg zum Lager an, beschwingt und frei. Während sie von der Greifvogelhöhe wieder herabstieg, kam es ihr vor, als hätte sich etwas neu geordnet, ja, als hätte der Schlag, Stoß und Sturz sie aufgerüttelt und gleichzeitig in sich selbst zurückgeworfen. Ihr Schutzgeist war erschienen und hatte sie zurechtgewiesen? Tatsächlich spürte sie ein eigenartiges Gefühl der Beschämung, eine schmerzliche Verlegenheit, wie bei den wenigen Malen, als einer der Erwachsenen oder auch ein Spielgefährte sie geschimpft und gerügt hatte. War es eine Warnung gewesen? Wovor? Eine Zurechtweisung? Was immer den Wolf angetrieben hatte, er hatte ihr nichts tun zu wollen. Aber es war nicht umsonst geschehen. Atka beschließt, doch wieder Geistersprecherin werden zu wollen. Die Zurechtweisung des Wolfes hat sie als Hinweis gesehen, diesen Weg beizubehalten. Nokomi willigt in den Willen der Geister ein. sehr zum Missfallen Utokos. Während des restlichen Sommers, während Miko sich erfreulicherweise wieder erholt und seine Kräfte und seine körperlichen Fähigkeiten zurückgewinnt, verschlechtert sich die Stimmung etwas im Lager. Dann kommt der Herbst und verschiedene Sippen der Ishitatakut, des Rentiervolkes, versammeln sich im engen Tal, eben in jenem heutigen Brudertal, um die Rentierjagd zu beginnen. Doch weitere Schatten werden vorausgeworfen, die Rentierherden verspäten sich. Verschiedene Jäger berichten, seit einigen Monaten hätten die Bestände auch stark abgenommen, der Jagdertrag wäre nicht mehr so stark. Änderungen im Wetter, sogar in den Tundra-Pflanzen, machen sich bemerkbar. Utoko, der wieder genesene Miko und Atka beschließen, gemeinsam nach den Rentierherden Ausschau zu halten und versuchen sie dann in das Tal, in den Hinterhalt zu treiben, um für das Wohlergehen ihrer Sippen zu sorgen. Und dann kommt es zur lang ersehnten großen Jagd. Am Fuß der Felsenhöhle angekommen, wurde Atka gewahr, dass sie die Ankunft der Rentiere nicht mehr verkünden musste. Nie zuvor hatte der Anblick sie derart überwältigt. Ein lebendig gewordener Hang schien sich über den Talgrund zu ergießen, eine Wolke aufgewirbelten Staubs und Schnees, die das Gedränge torfbrauner Rücken verschleierte. Ein Wald aus trappelnden Läufen, vielästigen Geweihen, die meisten kurz und noch von Bast überzogen, Kuhgeweihe. Allenthalben schwanken blutig abgeschälte Bullenstangen über dem Zweiggewirr, das dem Auge bisweilen menschenähnliche Figuren vorspielte, winkende Arme, unruhig geschüttelte Köpfe. Die Schreie und Kommandos der Menschen erstickten in dem Schnauben, Grunzen und Trampeln, im Knackgeräusch der anschlagenden Afterklauen. Wie eine Erschütterung lief der dumpfe Lärm unter den Füßen hindurch und betäubte das Gehör wie ein schwirrender Druck. Der größte Teil der Herde stieg doch ins enge Tal ab, wenn es Utoko und Miko nicht gelungen war, sie mit Feuer umzulenken. Die Gesten der zusammenlaufenden Jäger und Treiber schienen eigene Stimmen zu haben. Atka hörte förmlich, wie sie einander auf ihre Positionen lotsten. Auf beiden Talseiten standen sie bereit. Atka stemmte ihre Füße gegen den Hang, um abzubremsen. Sie hatte den Talabsatz fast gleichzeitig mit der anrückenden Herde erreicht. Die oberste Reihe kam ihr geradewegs entgegen. Sie hechtete die Böschung hinauf, während die Tiere bockten, Schrecksprünge vollführten, sich gegeneinander drückten und den tieferen Reihen in die Flanken fielen. Aus dem Schatten des Felsüberhangs konnte Atka den Fluss der Tiere gegen den schneehellen Hintergrund besser unterscheiden. Schon hatte sie ihre Speerschleuder, Jurakschleuder, aus dem Gürtel gezogen und einen Speer aufgesetzt. Nein, noch nicht. Erst musste die Panik weiter um sich greifen und den größeren Teil der Herde in den Fangkorridor hineintreiben. Noch konnten zu viele ausbrechen und entrinnen. Stellenweise geriet der Zug in Stocken. Zähe Wellenkreise öffneten sich, wenn die Herde wie Wasser eine rauchende Feuerstelle, einen Haufen Knochen, ein Zelt oder ein Trockengerüst umfloss. Einzelne Tiere blieben stehen, Augen und Äser weit aufgerissen in begriffsloser Angst, bis die Nachrückenden sie weiterdrängten. Ein Zelt brach unter dem Druck zusammen. Hatten die Bewohner sich in Sicherheit gebracht? Und wo war Yolo, ihr kleiner Bruder? Wie konnte es ihm gehen? Ihre Augen irrten über die Rentierflut, über das Lager, konnten aber weder Yolo noch Nareka irgendwo entdecken. Feuerbrände flammten auf. Die Fackeln entfalteten bereits ihren schwachen Widerschein gegen die Dämmerung. Am gegenüberliegenden Rand der Talsohle versuchten immer noch größere Gruppen Tiere aus dem Umgriff der Treiberkette auszubrechen. Immer wieder drehten sie panisch einwärts und rannten in den Hauptstrom zurück. Der hatte inzwischen fast die Verengung hinter dem Löwenkopf erreicht. Die Barriere aus Felsriegeln, die das Volk der Rentierleute mit Steinhaufen zu einer fast unüberwindlichen Sperre verschlossen hatte. Atka lief mit den Jägerinnen und Jägern den Tieren hinterher. Der Augenblick war gekommen, da die kopflos fliehenden Rehne sich zwischen die Reihen der Steinkegel pressten und in die Falle gingen. Jetzt konnten sie auch die ersten Tiere aus der Flanke erlegen. Atka umfasste den Speer mit den Spitzen ihrer fellgeschnürten Finger. Sie streckte ihren Wurfarm nach hinten und erstarrte in besinnungslosem Schreck. Eine kleine Gestalt stolperte vor den unerbittlich vorrückenden Hufen her. Atkas Herz blieb stehen, als sie Yolo zwischen den Tierleibern verschwinden sah. Dann tauchte der Bruder wieder auf, während die Rentiere noch einmal zurückwichen. Eine zweite, größere Gestalt versuchte, sich zu Yolo vorzukämpfen. Das Mädchen Pigi. Es gab nur noch eine Möglichkeit. Sie musste die vorderste Front aufhalten, zumindest verlangsamen. Wenn sie nur Yolo nicht traf oder Pigi, ohne länger nachzudenken, vollführte Atka ihre Anlaufschritte und schleuderte den Speer. Mit kurzem, hartem Einschlag brachte er ein Rentier zu Fall. Es überschlug sich, blieb dicht vor dem verängstigten Yolo liegen und bildete mit dem aufragenden Holzschaft eine kleine Barriere, an der sich die nachdrängenden Tiere verkeilten. Aber nur ein paar Herzschläge, dann würde sie über den Kadaver hinwegklettern oder außen herumbranden, Atkas Bruder unter sich begrabend. »Yolo, hierher!« schrie sie, fast strauchelte sie im steinigen Gelände, fing sich ab, bolzte vorwärts. Wie hatte sich Yolo so schnell erholen können? Und was hatte ihn nur in die Bahn der riesigen Herde getrieben? Noch während sie schrie, hatte sich Pigi über Yolo geworfen. Das Mädchen riss ihn zu Boden und versuchte, ihn mit seinem Körper zu schützen, obwohl es nur wenig größer war als er. Yolos Hände krallten sich in ihre Jacke, sein Kopf schmiegte sich an ihre Brust. Pigi duckte sich über ihn, so tief sie nur konnte. Die Rentiere sprangen über sie hinweg. Reglos stand Atka am Rand der lebenden Lawine. Pigi und Yolo waren verloren. Der Hagel aus Beintritten lichtete sich, die beiden Gestalten kamen wieder zum Vorschein und sahen unverletzt aus. Atka stürzte auf sie zu. »Pigi! Yolo! Meine Hand!« Warum rührte Pigi sich nicht? Kauerte am Boden wie ein Schneehuhn beim Brüten. Jenseits des drängenden, wogenden Geweihdichtgichts gestikulierte ein Jäger mit den Armen und drückte einen anderen Mann zur Seite. Jurak, ihr Vater. Auf den ersten Blick schien es, als versuche er den Gefährten vor den Rentieren zu schützen, die jetzt seitlich zwischen den Steinkegeln ausbrachen. Gleichzeitig öffnete sich um Pigi und Yolo eine kleine Lichtung, ein Flecken blutzerwühlten Schnees. Gestalten hetzten an ihr vorbei. Juraks Blick erreichte sie, sein Mund formte einen Schrei, der ihr Name war. Weiter talabwärts stachen Gruppen von Jägern unerbittlich auf die zusammengedrängten Tiere ein, die weiter vorwärts zu flüchten versuchten. Der freie Fleck begann sich zu schließen. Atka fand sich zwischen Geweihen wieder, die ihr um ein Haar ins Auge gestochen hätten, wurde von Flanken gerammt, hechtete zur Seite, stemmte sich gegen den Schub, schlug mit dem Speerschaft um sich. Endlich stand sie bei Yolo und Pigi. Sie wollte die beiden an den Ärmeln mit sich ziehen, da sah sie die Bewegung aus dem Augenwinkel auf sich zustürmen. Das Tier schleuderte sich in den Sprung. Dem Schlag seiner Hufe konnte sie sich nur entziehen, indem sie sich zur Seite warf und die Arme über dem Kopf verschränkte. Als der dämmerblaue Himmel über ihr wieder auftauchte, ging vor ihr eine große Kuh mit brechenden Augen zu Boden. Ein Speer stak in ihrem Rippenbogen, ein Hinterlauf hing seltsam verdreht an ihr. Luvi stand über das Tier gebeugt, die Wurfhand vor sich ausgestreckt. Ja, auch Luvi war eine leidenschaftliche Jägerin, wenn sie einmal nicht den kleinen Taurig mit sich trug. So schnell die Erinnerung sie anflog, so schnell wirbelte sie wieder fort. Hände griffen nach ihnen. Lako, Luvis und Mikos Vater, Nareka, die Yolo emporriss, während Pigi an Atkas Hand inzwischen den mühsam zurückgedrängten, irrglotzenden Tieren hervorstolperte, löste sich ihr Blick aus einer eigentümlichen, verschleierten Trunkenheit, wie Atka sie schon einmal an ihr bemerkt hatte. Keinerlei Angst schien auf ihrem Gesicht zu liegen, eher ein Ausdruck, als erwachte sie gerade aus einem tiefen Schlummer. Atka legte den Arm um die Freundin. »Das war sehr mutig von dir. Du hast Yolo beschützt. Du hättest selber tot sein können.« Da breitete sich ein verzücktes Strahlen über Pigis Gesicht. »Weißt du, was mir geschehen ist, als ich mit Yolo zwischen den flüchtenden Rentieren kniete? Plötzlich war da keine Herde mehr. Da waren keine schreienden Jäger mit Speeren und Harpunen, kein Treiber mit Fackeln. auch nicht YOLO. Plötzlich bin ich auf dem Rücken eines Pferdes gesessen. Ich habe mich an seiner Mähne festgehalten. Es war wie ein Flug durch eine endlose Weite. Pigis Mutter betrachtete ihr Kind mit einem besorgten, zweifelnden Blick, in den sich zärtliche Scheu mischte. Vorsichtig streckte sie ihre Hand aus, um dem Mädchen übers Haar zu streicheln. Atka, Pigi schmunzelte, glaubst du, dass irgendwann ein Mensch auf einem Pferd sitzen wird? Dass Mensch und Pferd Gefährten werden? Ich weiß es nicht, antwortete Atka müde, erleichtert, dass keiner ihrer geliebten Menschen verletzt worden war. Sie zog Pigi an sich, die den Kopf in ihren Schoß bettete. Plötzlich flog eine milde Wehmut sie an. Was ich glaube, dass du eines Tages den Weg einer Geistersprecherin beschreiten wirst.
Die Lesebühne. Heute mit Dr. Anton Vogel, Atka vom Langen Fluss.
Mikos Finger strichen über den Geweihstab und zeichneten die Körperlinien nach, die das kunstvolle Kerbmuster an der Öse bald ergänzen würden. Er griff nach einer kurzen, vorn zugespitzten Klinge, zog dicht über dem Stabgriff eine gedachte Linie, erweiterte sie zu einem Umriss, setzte die nasenartige Spitze seines Werkzeugs in dem Winkel an, in dem er die Kontur einritzen würde. Noch, das spürte er, musste nicht nur sein Arm weiter verheilen und wieder erstarken, sondern auch das Bild in ihm reifen. Doch die glatte, leicht rissige Geweihoberfläche und das Spiel seiner Hände formten immer mehr die Gestalt, die der Geist Tatakus des Rentiers ihm eingab. Den mächtigen Rentierbullen, den er damals beim Weihefest in einer Vision gesehen hatte. Sein Kopf, sein Herz, sein Auge, seine Hände, sie würden die Gegenwart des Geschöpfs erfahren und in dem Lochstab verewigen. Es war wie eine Geschichte, die von Feuer zu Feuer erzählt wurde, das Wissen um die Art der Darstellung. Der alte Manok, der schon lange bei den Ahnen weilte, hatte weithin bewunderte Bilder geschaffen und der kleine Miko unter seinen lächelnden Blicken die ersten eigenen Versuche gemacht. Er sah auf. Jemand beobachtete ihn. Nicht Manok, sondern Atka, die zu ihm in den Windschatten der Felsrippe trat und sich neben ihn setzte. Schon länger hatte er geahnt, dass sie in der Nähe war, und eine sehnsüchtige Zuneigung überwältigte ihn. Die da neben ihm saß, war eine andere Atka als seine Spielgefährtin und Freundin, die er bei seit so vielen Sommern kannte. Vor allem eine andere, als sie es vor wenigen Tagen gewesen war. Ihre Unsicherheit und Verzweiflung war einem Ausdruck selbstbewussten Glücks gewichen. Und doch lag ein Rest Zweifel in der Tiefe ihrer Augen. Dort arbeitete eine ängstliche Frage. Diese Frage bezieht sich darauf, wie sie Miko beibringen oder beichten soll, dass sie seine Schutzmuschel versehentlich eingesteckt hat und sich an seiner Verletzung schuldig fühlt, wie es zwischen ihr und Miko weitergeht, wo ja eine tiefe Zuneigung entstanden ist. Über allem schwebt aber noch die Frage, wird Nokomi, ihre Großmutter, die Geistersprecherin, sie als Schülerin annehmen? Was wird aus Utoko? Haben alle Jugendlichen dieses Sommers ihre Erwachsenenweihe bestanden und welche Wege werden die Clans in der Zukunft noch gehen?
Herr Dr. Vogel, vielen Dank für die Lesung. Wir hatten heute oder wir haben heute auch Publikum im Radio FIPS und auch von der Seite gibt es noch eine Frage.
Herr Dr. Vogel, welche Bezüge sehen Sie zu unserer heutigen Zeit?
Ja, die Altsteinzeit, das muss man sich mal vor Augen halten, umfasst den weitaus überwältigend größten Teil der menschlichen Geschichte, wenn wir allein von unserer Spezies Homo sapiens ausgehen, dem anatomisch modernen Menschen, der vor etwa 150.000 Jahren als Art aus archaischeren Vorfahren entstanden ist, in Afrika wie alle anderen Hominidenarten. Auch zum Vergleich, rund 40.000 Jahre vor heute ist der Neandertaler ausgestorben, eine andere Art aus Gründen, die wir heute nicht genau kennen. Alles spricht dafür, dass es weder eine geistige noch kulturelle Unterlegenheit war, eher vielleicht Genetik und Klimawandel, aber 40.000 Jahre, das ist mehr als das Doppelte der Zeit, die zwischen 14.000 Jahren, also Atkas Geschichte und uns heute, liegt. Also ein gewaltiger Zeitraum, wenn man sich das mal mit einer Urstunde vergleicht. Dann kann man sagen, so die ersten 50 Minuten waren eigentlich altsteinzeitliche Geschichte. Und dann ging die Entwicklung immer schneller. Vor etwa 8.000 Jahren endete die Eiszeit, Wälder kehrten in Europa zurück. Es begann die Mittelsteinzeit, die ebenfalls von Jagen und Sammeln geprägt war. Die hat etwa 3.000 Jahre nur gedauert. Um 5.500 vor Christi kamen bei uns in Europa die ersten ackerbauenden Kulturen auf. Ja, und mit Ötzi, der etwa 3.300 bis 3.100 vor Christi in diesem Zeitraum sich über die Hochalpen jagte und in eisiger Höhe den Tod fand, wie wir wissen, sind wir schon in einer Zeit früher metallverarbeitenden Kulturen. Um 2200 vor Christi begann die europäische Bronzezeit. Danach entwickelte sich der technische Fortschritt immer schneller. So etwa um 600 vor Christi sind wir schon bei den Kelten. Da steigen die klassischen mediterranen Kulturen auf, die Griechen, die Etrusker, die Römer. Einerseits hat dieser Fortschritt vielen Bevölkerungsgruppen das Überleben gesichert, andererseits führte er zunehmend zu einem Raubbau an unseren Ressourcen, der inzwischen unser Überleben akut bedroht. Eine der Ursachen dieser galoppierenden, ja, man muss vielfach leider auch sagen, Fehlentwicklung ist, dass unsere zunehmend virtuelle Realität uns von der Natur und ihren Zusammenhängen immer mehr entfremdet. Waren nun die steinzeitlichen Jäger die besseren Menschen? Waren sie Öko-Heilige, edle Wilde, wie wir das gerne verklären würden? Sicher nicht. Sie lebten in kleinen, überschaubaren Gruppen, die sich weit verteilen konnten, die ihre Bevölkerung auch regional klein halten mussten, damit die natürlichen Ressourcen sich erholen konnten, seien es Tiere, seien es Pflanzen, die sie zum Essen oder auch zum Zeltbau benutzt haben, Bäume. Die damalige Lebensweise, auch die Klimaverhältnisse haben ihnen sicher nicht mehr Raum gelassen, aber auch sie bewegten sich sicherlich in einem Spannungsfeld zwischen einer schonungsvollen und einer zumindest zeitweilig vielleicht auch etwas zu belastenden Ausbeutung ihrer Umwelt. Wir müssen in unserer heutigen Zeit sehen, und zwar dringend sehen, wie wir mit den verbliebenen Ressourcen und uns selber zurechtkommen. Ich danke Ihnen, liebe Hörer, und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Radio Fips, die Lesebühne, heute mit Dr. Anton Vogel, Atka vom Langen Fluss. Wer später reingeschaltet hat und die gesamte Sendung nochmal hören möchte, hat die Chance am Donnerstag, 14. Februar um 10 Uhr, Montag, 18. Februar, 23 Uhr und am Freitag, 1. März, 14 Uhr. Mein Name ist Rüdiger Wolf und ich habe Sie durch die Sendung geführt. Ich darf noch einen ganz schnellen Ausblick auf die nächste Sendung geben. Der Djinn-König muss sterben, ein schwäbischer Mallorca-Krimi von Jochen Bender. Drei Schwaben werden auf Mallorca brutal ermordet. Kommissar Jens Hurlebaus qualmt gerade mit seinem Diesel an der Stuttgarter Mooswand vorbei, als ihn die Nachricht erreicht, dass er zur Unterstützung der spanischen Kollegen dorthin fliegen soll. Bald zeigt sich eine Verbindung zu einem lange zurückliegenden Mord im Nachtzug von Hamburg nach Stuttgart. Er versucht, zwischen militanten Tierschützern, Mafiosi, dubiosen Kunsthändlern und weiteren Verdächtigen den Mördern zu finden. Ein Krimi von Joachim